Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Haut und Herz, eurem Kinderarzt-Podcast. In der heutigen Folge gehen Felix und ich der Frage nach, ob Dupilumab und andere Biologika wirklich die Gamechanger sind in der Neurodermitis-Behandlung. Wie werden sie eingesetzt? Welche Kinder profitieren von der Behandlung und auf welche Nebenwirkungen muss man Acht geben? Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Beratung wende dich deshalb bitte immer an deinen Arzt oder deine Ärztin. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, Tati.
Wunderschönen guten Morgen, Felix und hi, Herzies.
Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Bevor wir loslegen, Tati, erzähl mal, was hast du so erlebt?
Oh, Felix, ich würde diese Frage gerne zurück an dich geben. Es war ja Thanksgiving, oder? Letzte Woche.
Das stimmt, ja. Und ich weiß nicht, liebe Herzies, ob ihr es wusstet, aber sowohl Tati als auch ich haben ja beide einen amerikanischen Einschlag. Tati, bei dir ist es die mütterliche Seite, oder?
Richtig. Meine Mama ist Amerikanerin.
Ganz genau. Bei uns ist es die Mutter von meinem Sohn, meine Frau, die ist auch Amerikanerin. Und deswegen ist natürlich es ist immer der vierte Donnerstag im November, immer ein ganz besonderer Tag, weil da wird Thanksgiving gefeiert. Habt ihr auch gefeiert?
Wir haben so ein bisschen im Kleinen gefeiert. Es war jetzt nicht wie sonst das große irgendwie Fest für die Familie. Ein bisschen kleiner dieses Jahr, aber nicht weniger schön.
Das glaube ich sofort. Für alle, die es nicht kennen, Thanksgiving ist ja ein Familienfest, wo ich weiß gar nicht genau, was eigentlich gefeiert wird. Irgendwie mit den Ureinwohnern in Nordamerika, irgendwie wie man sich da...
Na, ich glaube, es ist so ein bisschen das Pendant zu unseren Erntedankbräuchen, dass man einfach Danke sagt für die guten Gaben der Natur und für die reichhaltige Ernte und dass man was Gutes zu essen hat. Und das teilt man eben mit seinen liebsten Menschen.
Ganz genau, klassischerweise im Rahmen der Familie. Jetzt ist es aber so bei uns, dass unsere sozusagen erweiterte Familie, die sind entweder in Süddeutschland oder in den Vereinigten Staaten. Und deswegen feiern wir Thanksgiving immer als Friendsgiving zusammen mit unseren Freunden hier in Berlin. Und da haben wir auch diesen Samstag ein paar Freunde eingeladen. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Fest. Es gab zwei Turkeys. Vielen Dank an meinen Freund Stefan an dieser Stelle, der die Turkeys zubereitet hat. Und viele andere leckeren Sachen. Und es war wirklich wahnsinnig schön.
Genau. Kommen wir jetzt von krosser Turkey-Haut zu Kinderhaut. Unserem heutigen Thema, Felix, Neurodermitis. Und zwar, was man eigentlich mit diesen neuen, wirklich bahnbrechenden Medikamenten, von denen alle sprechen, den Biologika eigentlich alles bewirken kann.
Biologika als Medikament hört sich erstmal richtig gut an, finde ich, oder? In dem Namen steckt schon wahnsinnig viel Hoffnung. Das ist irgendwie was ganz Neues. Und gleichzeitig lässt der Name auch so ein bisschen vermuten, dass es sich da um was Natürliches handelt, um was, was vielleicht auch gut von den Kindern vertragen wird. Ist da was dran, Tati?
Also lass mich deine Frage vielleicht noch mal ein bisschen präzisieren. Sind die Medikamente super effektiv und super sicher? Ja.
Und sind sie auch irgendwie bio?
Im weitesten Sinne schon, weil diese Medikamente werden jetzt nicht einfach sozusagen im Reagenzglas im Labor so hergestellt, sondern sie werden quasi aus lebenden Organismen gezüchtet und sind insofern im wahrsten Sinne des Wortes bio.
Das ist nämlich total spannend. Diese Biologika sind eine ganz neue Medikamentengattung. Und zwar sind es, wie Tati gerade schon gesagt hat, künstlich hergestellte Antikörper. Und lass uns vielleicht mal ganz kurz drüber sprechen, was ein Antikörper eigentlich ist. Das hat man so schon mal gehört, oder? Irgendwie Antikörper hat man vielleicht auch schon mal gesagt, aber ganz oft wird da ganz viel durcheinander gebracht. Ich fand es auch in Medizinstudien total schwierig, mich mit diesen Begriffen zu arrangieren. Tati, erklär doch mal genau, was ist denn so ein Antikörper eigentlich?
Also Antikörper produziert unser Körper, unser Immunsystem zum Glück ganz, ganz viele und auch viele verschiedene. Das sind im Grunde Eiweißmoleküle, die von der Form her wie so ein Y aussehen. Und zu jedem Antikörper oder Antikörper erkennen ganz bestimmte Stoffe und können dann an diese andocken. Und das ist so ein bisschen wie es eben das Profil eines Schlüssels. passt immer nur zu einem Schloss und kann damit quasi eine Türe öffnen. Und im also jetzt auf den menschlichen Körper übertragen, bedeutet es, dass diese Antikörper eben bestimmte Stoffe unschädlich machen können oder überhaupt erst aktivieren können, also irgendeine Reaktion lostreten. Aber es muss eben immer dieser Antikörper auf diesen einen Stoff passen.
Genau. Und es gibt eben, wie Tati gerade schon gesagt hat, ganz viele verschiedene von diesen Antikörpern, die bei uns im Blut rumschwimmen. Und die warten im Prinzip so ein bisschen auf ihre Aufgabe. Die warten darauf, dass eben genau das Bakterium, für das sie sozusagen geschaffen wurden, vorbeikommt. Und dann docken die an die Oberfläche an oder an den Rezeptor oder eben an genau die Zielstruktur, für die sie sozusagen produziert wurden. Und diese Funktion kann man sich eben auch als Medikament sozusagen zunutze machen. Und das ist eben total spannend. Willst du vielleicht mal erklären, wie das genau funktioniert?
Ja, super gerne, weil das ist ja das, was an dieser Therapieart so super cool ist. Dass man nicht jetzt einfach daherkommt und quasi das ganze Immunsystem platt macht und runterfährt, sondern dass man über diese Antikörper ganz gezielt gewisse Prozesse im Immunsystem eben aktivieren oder blockieren kann.
Und das ist eben das Geile, sage ich mal, ja, weil eben mega cool, weil früher war das eben so, und vielleicht kennt ihr das auch, früher hat man eben Medikamente gegeben, die im Prinzip, ja, da war manchmal so die Frage, was geht zuerst zugrunde, irgendwie der Organismus oder die Erkrankung? Und jetzt ist es so, dass man eben die Erkrankungen so genau kennt, also man weiß ganz genau, zum Beispiel bei der Neurodermitis, welches Molekül, ja, welche Zelle aktiviert und wie die Zelle dann wieder mit der nächsten Zelle kommuniziert. Und dadurch, dass man diesen Prozess so genau kennt, kann man ihn eben auch ganz präzise an bestimmten Stellen beeinflussen. Zum Beispiel kann man eben eine Entzündung, wie sie bei der Neurodermitis zugrunde liegt, eben auch bremsen, blockieren, stoppen, indem man eben die Kommunikation zwischen Zellen, die diese Entzündung aufrechterhalten, einfach unterbricht, sozusagen. Die eine Zelle schüttet eben den einen Botenstoff aus, damit die andere Zelle dann XYZ macht. Und diesen Botenstoff kann man einfach rausnehmen und die Entzündung kommt zum Erliegen.
Genau, aber es ist eben diese Neurodermitis-spezifische Entzündung, die Rötung macht, die den Juckreiz macht, die Hautbarriere schädigt. Nur diese Art von Entzündung wird runtergefahren und der Rest vom Immunsystem kann ganz normal arbeiten und uns zum Beispiel vor Infekten schützen, uns vor Fremdstoffen schützen. Also quasi alle guten Taten des Immunsystems, die bleiben weiterhin erhalten. Und eben nur das, wo das Immunsystem bei der Neurodermitis genetisch bedingt quasi in die falsche Richtung losrennt, den Teil kann man ganz gezielt stoppen. Und das macht diese Therapie unwahrscheinlich effektiv, ja, hilft super bei Neurodermitis. Und auf der anderen Seite, könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen, Herzis, habe ich dadurch eben viel, viel weniger Nebenwirkungen.
Ganz genau. Und eine ganz häufige Frage, die mir gestellt wird im Kontext von solchen Biologikerbehandlungen, ist es, ob das nicht immunsuppressiver sind.
Also quasi Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken, platt machen.
Und dann werde ich ständig krank oder mein Kind wird ständig krank und immer da mit allen möglichen fürchterlichen Nebenwirkungen zu kämpfen. Aber genau das ist es eben nicht. Und das ist eben das Tolle daran, weil eben nicht das ganze Immunsystem runtergefahren wird, sondern eben nur genau da an der Stellschraube gedreht wird, die eben nicht so gut funktioniert.
Yes, genau so ist es.
Und das ist eben total cool. Es gibt diese neuen Biologika-Behandlungen, eben die auf diesen Antikörpern, wie wir es gerade besprochen haben, basieren, gibt es jetzt für eine ganze Reihe von Erkrankungen. Aber besonders bei uns eben in der Hautmedizin und eben besonders bei der Neurodermitis gibt es eine ganze Reihe von neuen Behandlungen, die ganz, ganz toll sind und über die wir heute sprechen wollen. Und da gibt es ja verschiedene, Tati, richtig?
Genau. Fangen wir doch mal einfach nur so als Übersicht mal damit an, welche Medikamente, welche Biologika gibt es denn, die speziell bei Kindern für Neurodermitis auch eingesetzt werden. Das sind gar noch nicht so furchtbar viele. Das, was ihr vielleicht schon gehört habt, weil es einfach das ist, was am weitesten verbreitet und am häufigsten verwendet wird, ist das Dupilumab. Ja, der Handelsname ist Dupixent. Und dann gibt es auch noch das Tralokinumab und das Lebrikizumab.
Also wahnsinnig komplizierte Namen.
Unwahrscheinlich komplizierte Namen. Wir haben uns für die Folge heute vorgenommen, dass wir uns auf Dupilumab, ja, auf das Dupixent quasi fokussieren. Die wirken alle ganz, ganz ähnlich, aber wir nehmen deswegen Dupilumab, weil wir damit am meisten Erfahrung haben. Ja, jetzt schon Daten, also quasi wissenschaftliche Daten, die über 5 Jahre Kinder verfolgen, die diese Therapie auch schon bekommen haben. Und es ist das, was am häufigsten verschrieben wird, am häufigsten angewendet wird und auch was schon zugelassen ist. Und das ist eben so super toll bei Babys ab dem Alter von 6 Monaten. Also genau die Kinder, die ja dann auch früh im Leben schwer von Neurodermitis gebeutelt sind. Genau für die Kinder ist dieses Medikament gedacht.
Okay, Tati, da würde ich gerne einhaken. Da habe ich nämlich gleich mal eine kritische Frage an dich. Und zwar hast du ja gerade gesagt, auf der einen Seite haben wir erst sozusagen Erfahrung mit dem Medikament seit 5, 6, 7, 8 Jahren, glaube ich. Ich glaube, 2017 ist es rausgekommen, wenn ich mich nicht täusche. Auf der anderen Seite ist es schon für wahnsinnig kleine Kinder zugelassen. Eben 6 Monate, hast du gesagt. Kannst du nachvollziehen, wenn manche Eltern sagen, oder wenn manche Eltern da einfach vielleicht ein komisches Bauchgefühl haben, ihren mini kleinen 6 Monaten alten Kindern eben regelmäßig diese Spritzen zu geben. Kannst du da nachvollziehen, wenn die sagen, ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht das Richtige für mein Kind ist?
Voll fix. Ich meine, ich bin selber Mama, ja, meine Jüngste ist jetzt bald 1,5. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste ihr jetzt ein Medikament geben, was in Anführungszeichen erst, ja, seit einigen Jahren auf dem Markt ist, natürlich habe ich da Bauchschmerzen und natürlich möchte ich dann besonders gut informiert sein, wie das Medikament wirkt, was es für Nebenwirkungen gibt. Und genau deswegen wollen wir ja auch heute, Felix, da in aller Ausführlichkeit drüber sprechen, um dahingehend aber so ein bisschen Unsicherheiten und Ängste abzubauen. Ich möchte aber dazu sagen, die Frage aufbringen, was ist denn die Alternative? Also wenn wir sagen, das ist mir irgendwie zu heikel, da gibt es noch nicht, sage ich mal, jahrzehntelange Untersuchungen und Ergebnisse bei Kindern. Wer weiß, was da in 10 oder 20 Jahren passiert, wenn mein Kind die Therapie bekommt. Wir wissen aber dafür sehr, sehr gut, was mit Kindern passiert, die schwer von Neurodermitis betroffen sind und die keine angemessene Therapie bekommen. Ja?
Kannst du es vielleicht nochmal kurz sagen?
Genau, also die Kinder nachweislich entwickeln sich einfach nicht so wie andere Kinder, die keine Neurodermitis haben. Und das kann man zum Beispiel rein körperlich daran feststellen, dass schwer betroffene Kinder häufig nicht so richtig wachsen und einfach nicht die Körpergröße erreichen, wie das zum Beispiel andere Kinder.
Und das zeigt eben, dass die Neurodermitis besonders in diesem jungen Alter nicht eine Erkrankung ist, die sich ausschließlich auf die Haut bezieht. Man sagen kann, okay, ist ein bisschen Entzündung, ein bisschen Juckreiz, aber so what? Sondern tatsächlich führt eben eine schwere Neurodermitis wirklich zu Gedeihstörungen, wie du gerade gesagt hast. Die Kinder werden nicht ausreichend groß, die fallen zurück. Und in solchen Fällen macht es natürlich total Sinn. Da muss man wirklich alle Hebel in Gang setzen, damit das Kind eben nicht zu klein bleibt oder zurückfällt oder wirklich bleibende Probleme.
Ja, das sind ja nur der körperliche Aspekt, ja, dass ich das irgendwie am Zentimetermaßband ablesen kann. Aber was wir auch sehen bei Kindern, die von Neurodermitis betroffen sind und die nicht adäquat behandelt werden, ist, dass die häufig in der Schule Probleme bekommen, dass sie sich einmal nicht so gut konzentrieren können, weil sie wegen des Juckreizes nicht ausreichend Schlaf bekommen, dass deren Sozialleben, dass deren Hobbys, dass deren Freundschaften von dieser Krankheit auch negativ beeinflusst werden. Und ich glaube, das können wir uns als Eltern doch alle gut vorstellen, wie es sein muss, wenn unsere so wichtige prägende Phase im Leben, die Kindheit, eben von so einer Krankheit dominiert wird. Und deswegen halte ich die Nebenwirkungen oder mögliche Nebenwirkungen, die wir vielleicht jetzt noch nicht feststellen können, eben angesichts der Tatsache, was sicher passiert, wenn wir nicht richtig behandeln, immer noch für verhältnismäßig und auch für tragbar.
Okay, aber dann lass uns da direkt reingehen. Was ist denn bekannt? Also welche Nebenwirkungen treten denn oder können denn auftreten bei der Behandlung mit Dupilumab?
Ja, also da vielleicht auch einfach vorweg. Insgesamt ist dieses Medikament sehr, sehr gut verträglich, aber speziell von Kindern wissen wir, dass Kinder nochmal dieses Medikament oder diese Medikamente in Gruppe besser vertragen als Erwachsene. Was wir tatsächlich häufiger sehen und mit häufig bewegen wir uns irgendwo so im Rahmen so zwischen 5 und 15%, je nachdem, sind Komplikationen im Bereich der Augen und sind Komplikationen im Bereich der Einstichstelle.
Okay, Moment. Komplikation im Bereich der Augen. Das hört sich jetzt aber gruselig an.
Ja,
sind die dann blind oder was?
Auf keinen Fall, sondern was man sieht, ist eine Bindehautentzündung. Ja, und das bedeutet, die Augen sind rot, die sind entzündet, die Tränen, die haben häufig wie so eine Art, lösen so ein Fremdkörpergefühl aus, als hätte man da so ein Sandkörnchen oder irgendwas im Auge, was da stört. Das ist sozusagen die häufigste Komplikation im Bereich der Augen.
Und ist es dann so, dass es sozusagen während der kompletten Behandlung immer zu diesen Bindehautentzündungen kommt? Oder ist das eine Sache, die die vielleicht ja einmal erleben und es wird dann wieder besser und dann gibt es keine Probleme mehr?
Also nochmal, der Großteil der Kinder bekommt überhaupt nicht diese Nebenwirkungen. Ja, das rangiert irgendwo so, wenn du dir die Studien anguckst, irgendwo so zwischen 5 und 15%. So dieses Gefühl von so ein bisschen trockenen Augen, vielleicht noch bei 30% der Kindern. Also, aber die sind in der Regel mild, die Probleme. Also wirklich schwere Augenprobleme kriegen die allerwenigsten Kinder. Und auch da, wenn man das ordentlich behandelt und angeht, dauert es zwar ein paar Wochen, aber dann kriegt man auch diese Augenprobleme wieder gut in den Griff. Und für die allerwenigsten Kinder ist das auch ein Grund, die Neurodermitis-Behandlung mit dem Biologikum zu beenden.
Mhm, verstehe. Also diese Augengeschichte sozusagen ist unangenehm, aber die Wirkung ist so stark, dass die wenigsten sich dafür entscheiden, die Behandlung deswegen abzubrechen.
Genau. Und ich kann ja auch gut was dagegen tun.
Mhm. Jetzt hast du noch was gesagt mit Injektionen oder was genau hat es damit auf sich?
Ja, die Injektionsreaktion, also das heißt an der Stelle, wo das Medikament in die Haut gespritzt wird, stimmt, das haben wir noch gar nicht erklärt, ne? Alle diese Biologika-Herzis, die werden in die Haut gespritzt. Das ist also keine Tablette oder ein Saft, sondern eben so eine kleine entweder Fertigspritze, ja, wo man so richtig so den Kolben runterdrückt und das Medikament in die Haut einbringt oder wie so ein Pen, das ist mehr oder weniger wie so ein Kugelschreiber, den man quasi auf die Haut drückt oder an die Nadel rausfährt. Und es wird quasi in die Haut oberflächlich mit so einer feinen Nadel reingespritzt. Und das passiert meistens ja am Bauch, irgendwo so um den Bauchnabel herum, eventuell auch mal in den Oberschenkel oder in den Oberarm. Und an diesen Stellen, wo die Spritze in die Haut geht, kann sich direkt nach der Spritze oder in den Tagen danach eben, kann man eine Rötung entwickeln, es kann ein bisschen schmerzhaft sein, es kann jucken, es kann brennen, es kann anschwellen. Also das ist so, was man mit Injektionsreaktion meint.
Mhm, verstehe. Dabei muss man aber sagen, dass im Prinzip alle, alles, was man in die Haut spritzt, im Prinzip solche Injektionsreaktionen auslösen kann. Das ist jetzt nichts Besonderes für das Dupilumab, aber natürlich kann es auftreten.
Ja, vor allem gerade bei Kindern. Ich meine, da ist schon die Spritze irgendwie doof, aber wenn man dann 3 Tage später immer noch irgendwie so ein bisschen Aua hat an der Stelle, das ist schon doof, aber auch da in meiner Erfahrung, man kann es so also ein bisschen eindämmen, ja, indem man zum Beispiel das Medikament nicht so eisekalt verabreicht, sondern erstmal aus dem Kühlschrank nimmt und dann einfach eine halbe Stunde mal so Raumtemperatur erreichen lässt. Dann ist das oft schon ein bisschen einfach angenehmer für die Kinder. Und ansonsten bietet es sich halt auch an, dass man nicht immer an dieselbe Stelle spritzt, sondern auch mal so ein bisschen durchwechselt.
Okay, verstehe. Das heißt, damit kann man eigentlich in der Praxis normalerweise auch ganz gut umgehen, oder?
Yes.
Wie ist es mit Schnupfen und eben diesen Erkältungssymptomen?
Ja, das ist auch was man ein bisschen häufiger sieht als bei Kindern, die nicht diese Medikamente bekommen. Das heißt einfach häufiger Infekte, vor allem der oberen Atemwege, ja, also keine schwere Lungenentzündung, sondern das, was wir eben so allgemein als Erkältung auch haben, mit eben Halsschmerzen und so ein bisschen Husten-Schnupfsymptomatik. Das ist auch statistisch ein bisschen häufiger bei den Kindern unter der Behandlung, aber nochmal, das sind keine schweren lebensbedrohlichen Infektionen.
Mhm. Auch wichtig zu wissen, wobei natürlich auf der anderen Seite, es hört sich jetzt auch nicht so nice an, weil man natürlich die ganze Zeit irgendwie mit Schnupfen und Erkältungsbeschwerden zu tun hat. Aber zum Glück ist es eben nichts Dramatisches und klingt in den meisten Fällen auch schnell wieder ab. Sag mal, jetzt haben wir viel über die Nebenwirkungen gesprochen. Kannst du vielleicht mal für unser Herz hier so ein bisschen die Wirkung auch einsortieren? Also wie genau ist das? Ist es so wie eine ganz starke Cortisoncreme oder ist es so, wie wenn ich mein Kind jeden Tag 3-mal eincremen würde? Oder wie bekomme ich ein gutes Gefühl dafür, wie stark Dupixent tatsächlich wirkt?
Okay, also die Biologika, die wirken definitiv stärker, als das eine Cortisoncreme jemals könnte. Ja? Das liegt einfach daran, dass die Cortisoncreme nur in der Haut wirkt und auch nur an der Stelle, wo ich sie auch eincreme. Und die Biologika, die spritzt sich ja in die Haut und von dort verteilen sich diese Antikörper im ganzen Körper und wirken ja überall im Körper und sozusagen, hier blocken eben die Neurodermitis-Entzündung von innen. Das heißt, die sind grundsätzlich viel stärker antientzündlich, also die Rötung geht zurück, sie wirken noch besser gegen Juckreiz und ermöglichen eben auch, dass die Hautbarriere sich erholt, sodass insgesamt die Hautempfindlichkeit unter der Behandlung deutlich verbessert wird, also weniger wird. Und da gibt es auch gute Studien, die wirklich auch an Tausenden von Kindern gemacht wurden Und da hängt so ein bisschen, je nachdem, welche Altersgruppe da angeguckt wurde, aber so über den Daumen gepeilt kann man sagen, dass ungefähr 50-70% aller Kinder eine dramatische Verbesserung ihres Hautzustandes und des Juckreizes unter der Therapie entwickeln. Und mit dramatisch meine ich in Zahlen ausgedrückt mindestens 75% Verbesserung gegenüber dem Ausgangszustand.
Ja, das ist schon dramatisch, würde ich mal sagen, oder? 75% besser, das bedeutet, es ist nicht ganz weg, aber es ist deutlich, deutlich besser.
Ja, aber es gibt natürlich die Kinder, die haben wirklich gar keine Probleme mehr an der Haut. Ja? Und dann gibt es wiederum andere Kinder, die haben noch ein bisschen Probleme, aber können dann das zum Beispiel sehr, sehr gut damit Cortisoncremes oder Cortisonersatzstoffen und einer guten Hautpflege in den Griff bekommen. Aber das ist wirklich was, was wir in Studien sehen, aber was natürlich du und ich, Felix, ja auch jeden Tag in der Praxis bei unseren Patienten beobachten können. Das ist lebensverändernd für die Kinder. Die schlafen wieder, die sind sich nicht ständig am Jucken, die können allen ihren Hobbys nachgehen, müssen sich nicht ständig mit irgendwie stundenlangen Cremereien rumschlagen. Ja? Das ist wirklich toll und ich finde, das, was wirklich fast wie so ein Wunder gleichkommt, ist, wenn du siehst, dass einfach schon nach 1-2 Wochen der Juckreiz weg ist.
Auf jeden Fall, Tati. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele von unseren Herzis, die gerade zuhören, sich wahrscheinlich denken, ja, die haben die Ohren gespitzt und denken sich, könnte das nicht auch was für mein Kind sein? Ich glaube, wir sollten jetzt vielleicht nochmal drüber sprechen, welche Kinder dafür tatsächlich in Frage kommen, weil auch das ist ja nicht so straightforward. Diese neuen Medikamente sind ja wahnsinnig teuer und deswegen, ja, um das Gesundheitssystem nicht zu überfordern, muss man so ein bisschen auswählen, welches Kind bekommt diese neuen Spritzen, welches Kind sozusagen muss trotzdem weiter Cortison cremen. Wie ist da die Auswahl?
Okay, auch da ist mir ganz wichtig zu sagen, dass zum Glück nur ein ganz kleiner Teil aller Neurodermitis betroffenen Kinder dieses Medikament überhaupt brauchen. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Kindern vorenthält, im Gegenteil. Also die Idee ist immer noch, dass man versucht mit Cremes und einer äußerlichen Behandlung, die eben keine inneren Nebenwirkungen macht, auch wenn noch so selten wie bei den Biologika, aber dass man gar nicht erst in die Gefahr kommt, mögliche innere Nebenwirkungen bei Kindern zu riskieren, ist die Cremebehandlung. Ja, also jeden Tag Pflegecreme auftragen und entsprechend antientzündlich mit Cortison oder mit Cortisonersatzstoffen zu cremen. Mittel der Wahl für alle Kinder mit Neurodermitis. Und nur für Kinder, bei denen man merkt, hey, die Cremebehandlung, die reicht nicht aus. Mein Kind hat immer noch starke Entzündungen an der Haut, quält sich wahnsinnig mit dem Juckreiz, schläft deswegen schlecht, leidet richtig unter dieser Erkrankung. Dann kommt man überhaupt in Frage für dieses Medikament. Es ist also wirklich nur was für richtig schwer betroffene Kinder, bei denen die Cremebehandlung alleine nicht reicht.
Voll, da bin ich 100% deiner Meinung. Ich finde eben, dass man sich auch in dem Kontext einfach vor Augen führen muss, dass jedes Medikament, jede Intervention, alles, was man macht, im Prinzip Wirkungen hat auf der einen Seite und Nebenwirkungen auf der anderen. Und natürlich muss man hier auch überlegen, ja, gibt es nicht noch was Harmloseres, was man machen kann? Oder muss es so eine Spritze sein? Deswegen macht es natürlich total Sinn, auch da immer abzuwägen und eben zu gucken, ist das Kind wirklich so schwer betroffen und ist das wirklich das vielversprechendste Medikament für das Kind? Mich würde aber noch interessieren, angenommen, mein Kind bekommt jetzt diese Spritze, muss ich dann weiter cremen, ja, weiter Cortisoncreme noch obendrauf und weiter Pflegecreme? Oder ist es so, dass im Prinzip sich ja alles in Wohlgefallen auflöst und ich im Prinzip alle 2 Wochen diese Spritze mache und gut ist es?
Kommt drauf an. Also bei einigen Kindern, so erlebe ich das, ist es wirklich so, dass dieses Dupilumab die Neurodermitis quasi wegzaubert, kann man wirklich sagen, ne? Und dann gibt es vielleicht Situationen wie im Winter oder wenn man ganz viel Hände wäscht oder wenn man viel Sport treibt und schwitzt, ja, dass dann die Haut wieder beansprucht ist, sehr trocken ist, vielleicht so ein bisschen wieder anfängt zu jucken und dann steuert man so ein bisschen Beibedarf mit entsprechender Pflegecreme oder vielleicht hier und da auch mal mit Cortisoncreme dagegen. Die Kinder gibt es, aber es gibt natürlich auch die Kinder, die brauchen beides. Ja, also die brauchen das Dupilumab von innen, das macht sozusagen den Hauptteil der Entzündung, erledigt das Dupi. Aber da muss trotzdem noch weiter gecremt werden, weil einfach dieser Entzündungsdruck quasi so stark ist. Ja? Das weiß man vorher nicht. Ich empfehle gerade am Anfang, weil das Dupilumab ist, da wirkt zwar schnell, ja, also gerade der Juckreiz, ja, der wird schon super schnell, meist in der ersten oder zweiten Behandlungswoche besser.
Aber bis man den vollen Effekt auf die Haut wirklich hat, vergehen ruhig mal 4 Monate. Mhm. Ja, und das heißt, in der Anfangszeit empfehle ich den Eltern immer noch, parallel auch zu cremen, auf jeden Fall die tägliche Basistherapie von Kopf bis Fuß, 1 bis 2 Mal am Tag. Und Cortison, das sieht man ja. Ich meine, wenn die Haut immer noch gerötet ist und stark juckt, dann würde ich immer noch empfehlen, da Cortison anzuwenden, bis das Dupilumab seine volle Wirksamkeit entfaltet hat.
Okay, spannend. Man guckt einfach im Prinzip. Man guckt und orientiert sich an Bedürfnissen des Kindes.
Genau.
Aber das Dupilumab ist jetzt nichts, wo man sagt, das verträgt sich nicht mit Cortison oder sollte man auf keinen Fall dies oder das machen. Also man guckt einfach, was braucht das Kind, und eben den Löwenanteil macht langfristig das Dupilumab, und von außen versucht man sozusagen noch so ein bisschen zu verbessern.
Genau, also kein klares Entweder-Oder, sondern individuell wird dann geguckt, ob man beides braucht oder ohne die Cremes zurechtkommt.
Mhm. Und ist es jetzt so wie bei anderen Medikamenten, dass man während der Behandlung irgendwie regelmäßig kontrollieren muss, dass man irgendwie, ja, kann es irgendwie auf die Leber gehen oder auf die Niere, oder gibt es da irgendwie sowas?
Genau, das kann ich auch total verstehen, die Sorge von den Eltern, dass du denkst, ja, ist doch nur in Anführungszeichen ein Hautproblem. Ja, die inneren Organe sind ja bei Neurodermitis gar nicht betroffen. Aber möglicherweise kann das Medikament die inneren Organe schädigen. Und das ist eben auch was einfach so cool ist an diesen neuen Medikamenten, ist, dass die super sicher sind. Und das Dupilumab zum Beispiel so sicher, dass man von vornherein auf Blutkontrollen verzichten kann bei Kindern. Ja?
Das finde ich richtig crazy eigentlich, weil ich weiß noch, als es neu kam, musste man das neu machen. Und man hat eben über den Zeitraum, also man hat es halt jahrelang, wurde da regelmäßig Blut abgenommen, man hat immer gesehen, da passiert nichts, bis man dann irgendwann dazu übergegangen ist, einfach zu sagen, wisst ihr was, diese Blutabnahmen können wir uns sparen,
genau,
weil da passiert nichts.
Ja, genau. Gerade eben bei Kindern, die ja in der Regel auch gesund sind, zum Glück. Ja, das ist ja was anderes als bei Erwachsenen, bei denen die Organe schon einfach, ja, immer im Laufe des Lebens so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Bei Kindern ist es wirklich extrem sicher und man spart sich eben diese regelmäßigen, ja, Pieksereien. Man hat ja genug sozusagen mit diesen Dupilumab-Spritzen zu tun. Die muss man ja, hängt auch ein bisschen davon ab, wie alt das Kind und wie schwer das Kind ist, so alle 2 bis 4 Wochen geben. Aber man hat eben nicht alle 3 Monate irgendwie noch zusätzlich eine Blutkontrolle.
Ich glaube, das ist in der Praxis eine totale Erleichterung für die Familien. Kann ich mir total vorstellen. Sag mal, eine Frage, die ist jetzt sehr medizinisch, aber wir wissen ja auch, dass manche...
Kann ich beantworten?
Ja, wir wissen ja, dass manche Kinderärzte und manche Hautärzte auch bei uns zuhören. Und da gibt es eine medizinische Frage, die sich immer wieder stellt, eine ganz praktische. Und zwar, darf man denn impfen während dieser Behandlung? Weil Kinder, wissen wir, die kriegen ja alle paar Monate, gibt es eine Impfung oder eine Auffrischimpfung, und ist da das Dupilumab irgendwie ein Problem? Muss man da auf irgendwas speziell achten?
Ja, also nicht nur eine medizinische Frage, sondern auch eine schwierige Frage, Felix. Also, das betrifft ja in erster Linie die Frage nach den Impfungen, vor allem diese ganz jungen Kinder, die dann schon ab 6 Monaten das Medikament bekommen, weil ja gerade im ersten Jahr sozusagen die Grundimmunisierung erfolgt und die Kinder ja die meisten Impfungen in diesen ersten Lebensmonaten bekommen. Und die offizielle Empfehlung, wobei das ist so ein bisschen gerade, ja, wird dynamisch der echten Welt und den Erfahrungen, die man halt jetzt von den Hunderttausenden von Behandelten bekommt, angepasst. Aber die offizielle Empfehlung momentan ist die, dass Kinder, die Dupilumab bekommen, alle regulären und empfohlenen Impfungen bekommen sollen, solange es sich eben um Totimpfstoffe oder inaktivierte Impfstoffe handelt. Lebendimpfstoffe sollen nicht gegeben werden unter der Behandlung mit dem Biologika.
Und dazu gehören zum Beispiel Mumps, Masern, Röteln, das ist eben so ein klassischer Lebendimpfstoff. Da müsste man. Und Windpocken, genau. Da müsste man eben in dem Fall einfach mal eine Pause machen mit dem Dupilumab. Kann natürlich sein, dass sich da die Neurodermitis ein bisschen verschlechtert, aber. Ja, muss man eben auch wieder ein bisschen abwiegen. Man will natürlich nicht, dass die Kinder Mumps, Masern, Röteln bekommen oder Windpocken. Das bedeutet, in dem Fall würde das schon Sinn machen, auch wenn sich die Neurodermitis während diesem Zeitraum vielleicht nochmal verschlechtert.
Genau, aber das ist wirklich so, also das Impfen geht vor. Ja, die Neurodermitis-Behandlung ist kein Grund, Impfungen zu verzögern, weil wie du eben gesagt hast, ja, also du willst eben keine potenziell tödliche Infektion riskieren. Und da macht man lieber also 4 Wochen, sagt man ungefähr, Pause. Bevor man dann die Impfung gibt. Im Idealfall passt man es halt vom Zeitpunkt so ab und bespricht es auch mit dem Kinderarzt, mit der Kinderärztin so, dass man eigentlich die Lebendimpfungen quasi vor Therapiebeginn eigentlich schon abgeschlossen hat. Und wie gesagt, die Impfstoffe, die darf ich ja ganz regulär auch unter der Behandlung geben.
Und es sind die meisten, kann man dazu sagen.
Allermeisten, genau.
Wenn man jetzt diese Behandlung mit Dupilumab eine Weile gemacht hat, ja, stellt man sich vor, wir haben begonnen, nach 4 Monaten ist die maximale Wirkung erreicht, das Kind ist super happy, ja, es läuft alles fantastisch, es braucht gar keine Cortisoncreme mehr, mit Pflege und Dupi ist das Kind perfekt versorgt. Da stellt sich doch immer noch die Frage, wie lange gebe ich denn jetzt eigentlich diese Spritzen? Ist das jetzt was für den Rest des Lebens? Ja, fängt man da mit 6 Monaten an und hört mit 90 Jahren auf? Oder wie geht man da vor?
Also zum Glück wissen wir ja, dass bei einem Großteil der Kinder die Neurodermitis im Laufe des Lebens, im Laufe des Älterwerdens, ja häufig schon mit Eintritt ins Schulalter oder spätestens damit Eintritt ins Erwachsenenalter, deutlich besser wird, beziehungsweise eigentlich ganz, ganz weg ist. Ja? Das heißt, die Neurodermitis ist ja auch keine lebenslange Erkrankung für die allermeisten Kinder. Es gibt Ausnahmen, aber für die allermeisten. Das heißt, man gibt das Medikament nur, solange es auch wirklich gebraucht wird und solange die Neurodermitis aktiv ist. Aber woher weiß man das jetzt? Ja, wie lange ist bei meinem Kind wirklich diese Neurodermitis aktiv? Das ist nämlich von Kind zu Kind unterschiedlich. Und da gibt es keine so ganz klare Empfehlung, außer der, dass man einfach sagt, man probiert es halt aus. Ja, also wenn die Haut über einen längeren Zeitraum von einigen Monaten wirklich wunderbar stabil war, kaum Entzündung, kaum Juckreiz, Kinder und Eltern sind super happy mit der Behandlung, dann würde man einfach mal einen Auslassversuch machen. Bedeutet, man lässt das Medikament weg und guckt, bleibt die Haut so gut stabil? Komme ich vielleicht einfach nur mit ein bisschen Cremes jetzt gut zurecht? Oder wird die Entzündung wieder schlechter? Und dann ist auch hier das Gute an diesen Biologika, die verlieren quasi nicht ihre Wirkung, nur weil ich mal eine Pause eingelegt habe, sondern dann würde ich einfach wieder mit der Behandlung beginnen und sie wirkt genauso gut.
Okay, verstehe. Das bedeutet, da muss man irgendwie eine Lösung finden für jedes einzelne Kind, ja, individuell. Da gibt es jetzt nicht so eine Patentlösung, die für alle funktioniert.
Genau, das ist nicht so Standard 12 Monate und dann weg, sondern das muss dann zusammen mit dem Arzt, mit der Ärztin, mit der Familie entschieden werden und einfach mal geguckt werden.
Mhm. Sag mal, gibt es ganz grundsätzlich irgendwelche Sachen, die passieren können, weshalb man so eine Behandlung abbrechen würde?
Gibt es aber Gott sei Dank bei den Kindern eben super selten. Ja, aber das wären richtig schwere Nebenwirkungen. Mhm. Ja, und das haben wir ja auch eingangs gesagt, die treten halt ultra selten auf bei Kindern. Gerade bei gesunden Kindern. Aber natürlich gibt es auch manchmal Kinder, die haben ja nicht nur Neurodermitis, sondern haben vielleicht auch ganz andere Probleme, wo es dann in der Kombination ja zu schweren Nebenwirkungen kommen kann. Und dann würde man reagieren und das Medikament entsprechend absetzen.
Okay, verstehe. Aber ist auch meine Erfahrung, in den allermeisten Fällen wird eigentlich das Medikament weitergegeben. Selbst wenn sowas auftritt wie Injektionsprobleme oder eben diesen Bindehautproblem, von denen du gesprochen hast, einfach weil die Wirkung so gut ist, dass es keiner missen will und dass man eben versucht hat, alles andere sozusagen im Rahmen der Behandlung irgendwie so zu behandeln, dass es kein so großes Problem ist.
Genau, wobei einen Fall gibt es natürlich schon auch und das ist, dass Dupilumab oder eins der anderen Biologika eben nicht ausreichend wirkt. Ja, also, dass mein Kind so schwer betroffen ist, dass diese Medikamente nicht ausreichen.
Ah, okay. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, dass Dupilumab einfach immer sozusagen 75% der Probleme wegrasiert, sage ich mal. Es gibt also auch Kinder, wo Dupilumab einfach nicht so richtig funktioniert.
Genau, zum Glück wirklich hat sie es die Ausnahme, ja. Und auch für die Kinder gibt es gute Hoffnung, weil wir haben ja mittlerweile auch noch andere, ebenfalls sehr neue und super effektive Medikamente, die Januskinase-Inhibitoren. Felix, unsere letzte Folge hat sich ja auch genau diesen Medikamenten gewidmet, hört da gerne rein. Aber auch da gibt es wirklich Licht am Ende des Tunnels, wenn jetzt eins der Biologika bei eurem Kind nicht eine zufriedenstellende Wirkung zeigt. Und das soll bitte wirklich das Ziel sein. Wir haben mittlerweile so gute und auch vielfältige Therapieoptionen. Wir sollten uns nicht mit so ein bisschen besser zufrieden geben als Eltern und Betroffene, sondern wir wollen richtig eine mega Verbesserung erzielen. Und da muss man halt die Medikamentenklasse zum Beispiel wechseln und von einem Biologikum auf beispielsweise ein Januskinase-Inhibitor umstellen.
Ich finde, das ist super schön, was du gerade gesagt hast und auch so eine wichtige Botschaft, dass bei der Neurodermitis-Behandlung es nicht darum geht, eben, dass die Entzündung ein bisschen besser ist, dass der Juckreiz ein bisschen besser ist, dass man ein bisschen besser schläft, sondern das Ziel muss wirklich sein, Beschwerdefreiheit. Das ist auf jeden Fall das Ziel, was man sich stecken sollte. Kann man das wirklich bei jedem einzelnen Kind wirklich erreichen? Ja, das steht nochmal auf einem anderen Blatt geschrieben, aber man kommt da schon sehr, sehr nahe hin und die allermeisten Kinder können mit der richtigen Behandlung, ja, sei es Pflegecreme, sei es Cortisoncreme, sei es ein Antikörper, zum Beispiel Dupilumab oder eben die Januskinase-Inhibitoren, die können wirklich in eine Situation kommen, wo einfach die Neurodermitis den Alltag nicht mehr so sehr bestimmt.
Das ist es nämlich. Also für mich ist gar nicht das Ziel sozusagen, dass die Haut aussieht, als wäre nie was gewesen. Das ist natürlich super schön, wenn das der Fall ist und ist ja auch bei vielen Kindern zum Glück so. Aber wenn mir ein Kind sagt so, hey, ich gehe wieder richtig gerne in die Schule, bin total ausgeschlafen, wenn ich aufwache und habe gute Laune, wenn ich aufstehe und bin nicht so zerknirscht oder ich kann endlich wieder mit meinen Kumpels Fußball spielen oder ich habe meinen ersten Freund oder Freundin gefunden. Das ist es, was für mich zählt. Ist einfach, dass das Leben wieder richtig lebenswert ist und eben in vollen Zügen auch genossen werden kann. Das ist mein Ziel bei der Behandlung.
Finde ich super schön, Tati, dass du das nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Ja, liebe Herzis, das war unsere heutige Folge zum Thema Dupilumab. Wir haben natürlich wie immer alles für euch nochmal in unserem Newsletter zusammengefasst, den Kinderhautkompass. Und wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, dann subscribed. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Und jetzt bleibt mir wie immer die letzte Frage. Und zwar, Tati, was kommt denn nächsten Donnerstag?
Ja, Felix, wir waren ja zusammen letzte Woche auf einer super coolen Fortbildungsveranstaltung hier. Eine der wenigen, die es auch im Bereich Kinderhautgesundheit gibt für uns Ärzte. Wir sind ja eher so eine ganz kleine Fraktion an Kinderdermatologen. Und da gab es eben eine Fortbildung. Und ich fand den super cool, den Talk über Nagelpilzinfektionen bei Kindern und dachte, das nehmen wir doch direkt mit in den Podcast auf, weil die Zahlen steigen nämlich und es ist gar nicht so selten, wie man denkt.
Bei Nagelpilz denke ich immer eher so an ältere Menschen mit so kleinen, ekligen Krallen. Aber das kann eben auch schon bei Kindern auftreten. Deswegen schaltet ein. Nächsten Donnerstag kommt die nächste Folge raus. Bis dahin.
Alles Liebe, herzliches Bye.
Ciao, bleibt gesund.
Der Haut und Herz Podcast wird produziert von Cepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Aufnahmeleitung hat Florian Bresemner. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Dein Team von Haut und Herz.